Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie so viel Interesse zeigen an diesem echt spannenden Thema Spuren Gottes im Weltall. Mein Referat besteht aus 5 Teilen. Erstens werde ich einiges sagen zum Thema der nächtliche Sternenhimmel. Sodann geht es um die Frage, wie viele Sterne gibt es? Sodann Gesetze und Ordnungen des Himmels. Viertens das expandierende Universum. Und schließlich, um etwas entspannt zurücklehnen zu können, einfach zum Genießen im besten Sinn des Wortes, die Schönheit des Kosmos. Da geht es dann insbesondere um die Bilder des Hubble-Teleskops. Nun, also der nächtliche Sternenhimmel als Thema 1. Zu allen Zeiten wurden die irdischen Beobachter des nächtlichen Sternenhimmels von einem tiefen Gefühl des Staunens erfüllt. Die Unerreichbarkeit der Sterne, die unauslotbaren Weiten des Alls, sie alle bringen uns so deutlich zum Bewusstsein, wie klein und begrenzt wir Menschen doch sind. Genau diese Gefühle hatte David, König David, im 11. Jahrhundert vor Christus, vor über 3000 Jahren, in seinem Psalm 8 ausgedrückt. Vers 3. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? König David hat auch Psalm 19 gedichtet und auch vertont für das Tempelorchester in Jerusalem, Tempelchor und Orchester in Jerusalem. Psalm 19, Vers 1, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. David drückt hier aus, der Sternenhimmel sei ein Zeugnis Gottes, ein Zeugnis seiner Existenz, das alle Völker verstehen können, unabhängig von ihrer Sprache. Ein universelles Zeugnis für die ganze Welt. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Nun, man könnte denken, ja, David hatte ja die Tora, das Gesetz Mose, das er beginnt mit dem Schöpfungsbericht. Hier der erste Satz, 7 Wörter und 4x7 Buchstaben. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. David glaubte schon an die Schöpfung aufgrund der Bibel und darum hat er in dem Sternenhimmel ein Zeugnis Gottes gesehen. Aber ist es wirklich so, dass Menschen ohne das Zeugnis der Bibel einfach nur als Betrachter der Schöpfung auf diese Idee kommen, dass Gott existiert? Nun hier ein interessantes Zeugnis. Cicero, römischer Philosoph und Staatsmann, 106 bis 43 vor Christus, schrieb unter anderem das Buch De Natura Deorum, über das Wesen der Götter. In diesem Buch zitiert er einen Denker, Quintus Lucilius Balbus, den wir weiter nicht näher kennen, also ein heidnischer Denker, heidnisch in dem Sinn, er hat keinen Bezug zum Volk Israel, keinen Bezug zur Bibel und so weiter. Dieser Balbus sagt, ist es möglich, dass wir zum Firmament aufschauen und die Himmelskörper betrachten, ohne zu einer Überzeugung von Gottes Dasein zu kommen? Sind wir nicht genötigt, anzuerkennen, dass es eine Gottheit gibt, ein vollkommenes Wesen, einen alles beherrschenden Verstand, einen Gott, der überall ist und alles durch seine Macht regiert? Wer das bezweifeln wollte, könnte gerade so gut leugnen, dass es eine Sonne gibt, die uns leuchtet. Die Zeit zerstört alle falschen Anschauungen, bestätigt aber die, welche in der Natur der Dinge begründet sind. Ein erstaunliches Zeugnis. Also für ihn war es sonnenklar, dass Gott existiert. Aber wir können so durch die ganze Geschichte hindurchgehen. Ich greife einfach so willkürlich heraus. Viel später, Ludwig van Beethoven, 1770 bis 1827. Er war nicht, was man nennen würde, einen gläubigen Christen. Aber er schrieb, es war nicht das zufällige Zusammenkommen von Atomen, das die Welt schuf. Betrachtet man die Ordnung und die Schönheit im System des Universums, so muss es einen Gott geben. Für ihn als einen der größten Komponisten des Abendlandes war es klar, eine Sinfonie entsteht nicht zufällig. Der Wohlklang und die Harmonie ist durch Zufall nicht erreichbar. Das zeigt uns zum Beispiel die Zufallsmusik von John Cage aus dem 20. Jahrhundert. Aber für ihn war das ganz klar, Gott existiert, die Ordnung, Schönheit im System des Universums legt davon Zeugnis ab. Gehen wir weiter in der Geschichte. Im 19. Jahrhundert finden wir Charles Darwin, 1809 bis 1882. Er ist ja bekanntlich der Vater der modernen Evolutionslehre. Er gab 1859 das Buch heraus über die Entstehung der Arten, schließlich 1871 das Buch über die Abstammung des Menschen. Er wollte damit darlegen, wir brauchen aus der modernen wissenschaftlichen Sicht keinen Schöpfergott mehr zur Erklärung der Herkunft des Lebens. Dennoch, in seiner Autobiografie schreibt Darwin selbst über sich, wenn ich den Sternenhimmel betrachte, kommt der Gedanke wie eine Macht über mich, dass es doch einen Schöpfergott gibt. Wenn Sie weiterlesen im Text, sehen Sie, dass er dann davon spricht, wenn ich aber an all das Böse denke in der Welt, dann geht dieser Eindruck wieder weg. Darwin scheiterte an der Frage des Bösen in der Schöpfung. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Darüber könnte man auch sprechen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Aber jetzt geht es eben um das Zeugnis des Sternenhimmels. So überwältigend hat das Darwin selbst erlebt. Immer wieder. Der Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an die Römer im Jahr 57 nach Christus über das Zeugnis der Schöpfung im Blick auf alle Völker der Welt. Und da sagt er in Kapitel 1, Vers 20, denn das Unsichtbare von ihm, das heißt von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Hier bezeugt Paulus, dass nicht nur ein Balbus, sondern im Prinzip jeder denkende Mensch erkennen kann in der Natur, in der Schöpfung, dass Gott existiert. Und zwar anhand des Verstandes, der uns immer wieder ganz klar sagt, höhere Ordnung entsteht nie zufällig, nie planlos. Höhere Ordnung, wir können an alle möglichen Situationen und Fälle in unserem alltäglichen Leben denken. Es ist uns immer klar, wenn wir Ordnung, höherer Ordnung begegnen, dann wissen wir, dahinter war ein Ordner. Und so sagt Paulus, der Mensch hat keine Entschuldigung, wenn er dieses Zeugnis nicht annimmt. Er wird einmal ohne Entschuldigung vor Gott, dem Schöpfer, stehen. Nun kommen wir zu zweitens. Da geht es um die Frage, wie viele Sterne gibt es? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es kommt ja darauf an, wo man zum Himmel schaut. Heute in den Großstädten mit der massiven sogenannten Lichtverschmutzung kann man vielleicht noch 300 Sterne sehen oder bis 500. Aber geht man in die Alpen zum Beispiel, möglichst weit weg von Städten und Dörfern, dann kann man in wolkenlosen Nächten überwältigt werden von der Pracht des Sternenhimmels. Und da ist es also möglich, ungefähr 3000 Sterne zu sehen. Das heißt, von der Nordhalbkugel aus, da von der Schweiz aus, gehen wir zum Beispiel nach Südafrika, dann sehen wir viele andere Sterne, die wir da nie sehen können. Denn auf der Südhalbkugel sieht man nochmals etwa 3000 Sterne von Auge. Diese Sterne sind eingeteilt worden in Helligkeitsgruppen, Helligkeitsklassen von 1 bis 6. Schon seit Urzeiten haben die Menschen versucht, sich am Bild des Sternenhimmels zu orientieren, indem sie versucht haben, besonders die sehr klar sichtbaren Sterne zu irgendwelchen Bildern zu kombinieren. Das war natürlich reine Fantasie. Hier zum Beispiel sehen Sie den großen Wagen, die Deichsel und dann der Wagen, aber die Räder fehlen. Dann gerade daneben der Drache. Ein Drache, es könnte ja auch gerade so gut eine Schlange sein. Ja? Und hier der Schwan. Das hat mit einem Schwan eigentlich nichts zu tun. Vielleicht, wenn das Sternbild des Löwen hier am Frühlingshimmel, das wäre vielleicht noch eher ein Schwan, oder? Übrigens sieht man auch hier die Unsinnigkeit der Astrologie. Wenn behauptet wird, ja, das Sternbild des Löwen, das strahlt Löwenkraft aus. Könnte ich gerade so gut sagen, dann strahlt es Schwanenstärke aus, ja? Oder Schwanenschönheit, wie man will. Das ist völlig subjektiv. Das war die Fantasie der Menschen, die sich eben so zu orientieren suchte. Der Himmel ändert sich nach den entsprechenden Jahreszeiten. Hier der Sommerhimmel mit seinen typischen Sternbildern. Man zählt in der Astronomie 88 Sternbilder. Auch da fällt auf, wie unsinnig die Astrologie ist. Da spielen ja nur 12 Sternbilder. Die Bilder des Tierkreises eine Rolle. Alle anderen, Orion, Drache, Leier, dann der kleine Wagen und so weiter, der Luchs, überhaupt keine Rolle spielen diese. Und von den Planeten 5, sodann noch Sonne und Mond. Eine völlig mutwillige Auswahl. Hier der Herbsthimmel und schließlich der Winterhimmel. Es geht uns um die Frage, wie viele Sterne gibt es? In der Bibel steht Jeremia 33, 22, geschrieben um 600 vor Christus, wie das Sternenheer des Himmels nicht gezählt werden kann. Nun, das war nicht die allgemeine Meinung in der Antike, wo man versuchte, die Sterne zu katalogisieren, systematisch zu erfassen. Das entsprach nicht der antiken Wissenschaft, dass man das einfach nicht zählen könne. Ja, man kann ja jede ideale wolkenlose Nacht wieder benutzen, um bei 1 zu beginnen und eben diese paar tausend Sterne auszuzählen. Was hätte Jeremia gemacht, wenn ein Wissenschaftler zu ihm aus Griechenland, sagen wir, oder aus Babylon gekommen wäre und gesagt hätte, Jeremia, die Bibel ist falsch? Ja, es war Aussage gegen Aussage. Und hier ging es ja nicht mal um Interpretation. Oft sind ja die Widersprüche mit der Bibel im Bereich der Interpretation. Aber hier geht es um etwas, das man immer wieder neu beobachten kann. Übrigens hier sieht man auf dem Bild das Sternbild des Orion mit den 4 typischen Trapezsternen und dann in der Mitte diese 3 Gürtelsterne. Ganz typisches Wintersternbild. Und von hier aus kann man übrigens dann auch schön ermitteln, dieser ganz besonders helle Stern in der Nähe, das ist der Sirius, der bei den alten Ägyptern eine wichtige Rolle in Verbindung mit ihrem Jahreskalender spielte. Ja gut, also wir haben hier einen Widerspruch zur Wissenschaft der Antike. Aber die Wende kam mit Galileo Galilei. Ein Mann übrigens, der zutiefst überzeugt war, dass die Bibel die Heilige Schrift ist, Gottes Wort. auch wenn er immer wieder als Feind der Bibel zitiert wird. Nein, er hat einen Konflikt mit der Kirche und ihrer Machtstruktur, aber nicht mit der Bibel. Um 1610 richtete Galileo Galilei zum ersten Mal mit einem Fernrohr seinen Blick auf den gestirnten Himmel und kam zur Überzeugung, man sieht hier 30.000 Sterne. Plötzlich wurde das, was man bisher feststellen konnte, um den Faktor 10 erweitert. Und so hat die Wissenschaft sehr große Fortschritte gemacht. Schönfeld, 1862, stellt bereits einen Katalog auf mit 324.198 Sternen. Er war ein sehr fleißiger Astronom. Wenige Jahre später hat er noch 100.000 Sterne dazugefügt. Ja, es ist natürlich so, das neblige Band der Milchstraße, das man eben in schönen Nächten, klaren Nächten bewundern kann, stellt sich heraus als eine ganz intensive Ansammlung von Einzelsternen. Man konnte also schon immer viel, viel mehr Sterne sehen, als was man meinte zu sehen. Nur sah es eben aus wie Milch, die jemand da am Himmel ausgeleert hätte. Darum Milchstraße. Übrigens griechisch Galaxie. Das ist die Milchstraße. Ja, und so ist das also eine unzählige Schar von Sternen, die man eben sehen konnte, aber niemals hätte zählen können. Man sah nicht mal die Einzelsterne so. Jeder Stern, natürlich im Prinzip das, was unsere Sonne ist. Eine Sonne, aber wir sprechen von Sternen, weil diese Himmelskörper so weit weg von uns leuchten und darum ebenso ein bescheidenes Licht zur Erde senden. Übrigens, die Indianer, die haben nicht von einer Milchstraße gesprochen, sondern die meinten, das sei das Lagerfeuer derjenigen, die in den ewigen Gründen sind, den ewigen Jagdgründen, im Jenseits. Ja, die weitere Forschung hat dann gezeigt, das, was wir als Milchstraße sehen, ist also eine fantastische Ansammlung von unzähligen Sternen, aber auch unsere Sonne und damit auch unser Planetensystem, auch die Erde, gehört zu dieser Milchstraße. Diese Milchstraße ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Spiralsystem, das sich dreht um einen Mittelpunkt, der, wie man heute vermutet, ein schwarzes Loch ist. Also eine Materienansammlung so intensiv, dass die Materie in sich selber gegen das Zentrum zusammen kollabiert. Ja, und dieses Spiralsystem umfasst etwa 200 Milliarden Sterne, Sonnen. Der Durchmesser unserer Milchstraße von einem Ende zum anderen entspricht etwa 100.000 Lichtjahren. Übrigens, Lichtjahre, das ist kein Zeitbegriff, sondern eine Distanzangabe. Das Licht legt heute messbar 300.000 Kilometer pro Sekunde zurück, ungefähr 7-mal um die Erde in einer Sekunde. Das Licht würde mit diesem Tempo von einem Ende zum anderen 100.000 Jahre benötigen. Das zeigt uns etwas von dieser Gewalt des Weltalls. Ja, aber die Forschung hat ja Fortschritte gemacht und gesehen, es gibt aber eben nicht nur diese 200 Milliarden Sterne in unserer Galaxie, sondern es gibt auch Milliarden von Galaxien mit je etwa 100 bis 200 Milliarden Sonnen. Und so schätzt man heute die Zahl der Sterne im gesamten sichtbaren Universum auf etwa 10 hoch 25. Das ist eine 1 mit 25 Nullen. Ja, ich habe mir überlegt, mich gefragt, der schnellste Supercomputer der Welt, wie lange hätte er, um diese Sterne nur zu zählen? Es gibt ja auf dem Internet so eine Hitliste der 50 schnellsten Rechner der Welt, die wird immer wieder nachgeführt. Nun, ich habe noch den als schnellsten Rechner den gefunden mit vom Dezember 2006, der leistet 280 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde. Er würde also 1132 Jahre zählen, um die 10 hoch 25 Sterne zu ermitteln. Das ist sensationell. Und es ist ja so, dass ein Rechner so im Schnitt 5 Jahre lebt, da könnte es gar nicht zählen. Dann ist er Schrott nach 5 Jahren. Vielleicht auch ein bisschen mehr. In Psalm 147, 2 sagt der heilige Sänger im Tempelchor: Der Herr baut Jerusalem, die Vertriebenen Israels sammelt er. Das, was man heute sieht, wie Juden aus allen 5 Kontinenten, 3 Millionen an der Zahl bis heute, zurückgekehrt sind ins Land der Väter nach 2000 Jahren Zerstreuung. Der Herr baut Jerusalem, die Vertriebenen Israels sammelt er, der da heilt die zerbrochenen Herzens sind und ihre Wunden verbindet. Dieser selbe Gott, der in der modernen Geschichte handelt mit den Völkern, ist auch interessiert an unseren persönlichen Nöten und möchte sie verbinden. Und von diesem Gott heißt es, der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Also ein Name braucht natürlich noch ein bisschen mehr als nur eine Zählung, ja? Ein plus eins, ja? Das zeigt etwas von der Gewalt und Unendlichkeit des Ewigen. Der Gott der Bibel wird ja gegen 7000 Mal genannt, Yahweh im Hebräischen. Das ist der Ewige, der Unwandelbare, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Nun, wir waren bei unserer Milchstraße. Übrigens zur Orientierung, falls man verloren geht, unsere Sonne, was hier da in Russisch angegeben ist, befindet sich in unserer Galaxie etwa an dieser Stelle. Also eher gegen den äußeren Bereich hin und die Erde kreist darum herum. Also heute ist klar, die Bibel hatte recht, die Sterne sind unzählbar. Und niemand behauptet, dass man jemals dazu kommen würde, die Zahl der Sterne zu wissen. In Hiob 9, Vers 9 steht von Gott, und das muss man sich gut bedenken, ist eine Geschichte, die stammt aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Hiob lebte noch vor Abraham. Da heißt es von Gott, Hiob 9, Vers 9, der den großen Bären gemacht hat, den Orion und die Plejaden und die Kammern des Südens. Das ist die räumliche Ausdehnung des Südhimmels. Der Großes tut, dass es nicht zu erforschen, und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Hier, diese schöne Darstellung der Milchstraße, zeigt, wo diverse Sternbilder, die wir von Auge sehen können, angesiedelt sind innerhalb der Milchstraße. Denn praktisch alles, was wir sehen von Auge, sind Sterne aus unserer Milchstraße. Es gibt eine Ausnahme, ein kleiner Lichtfleck, das ist der Andromeda-Nebel. Das ist nämlich wiederum eine Milchstraße mit etwa 200 Milliarden Sternen. Die sieht man von Auge. Aber sonst sind alle Sterne von der Nordhalbkugel aus gesehen, das sind Sterne unserer Galaxie. Das heißt, würde die Sonne mit der sie umkreisenden Erde irgendwo im Weltall sein, unabhängig von irgendeiner Galaxie, dann wäre der nächtliche Sternenhimmel im Prinzip schwarz. Wir würden gar nichts sehen. Es ist nur deshalb so, dass wir so viel sehen, weil wir zu dieser Galaxie gehören. Und jetzt sieht man hier innerhalb der Galaxie, wo die verschiedenen Sternbilder, die hier angezeichnet sind, sich befinden. Zum Beispiel ganz da rechts drüben, das ist der Schwan, dann kommt das Sternbild Perseus und hier unsere Sonne und dann daneben der Orion und so weiter. Aber wichtig, die meisten Sternbilder sind nur von der Erde aus so zu sehen, als würden diese Sterne direkt miteinander etwas zu tun haben. Innerhalb der Galaxie haben die Sterne praktisch aller Sternbilder miteinander eigentlich gar nichts zu tun, direkt. Die sind also 3D, räumlich, so verteilt, dass sie überhaupt nicht zusammengehören. Es gibt nur ganz wenige Sternbilder, die wirklich direkt zusammengehören. Aber Hiob betont, dass eben der Schöpfer dieser Sterne, der sie so angeordnet hat, ist Gott, der den großen Bären, den Orion und die Plejaden gemacht hat und so weiter. Übrigens, hier sieht man auch die Torheit der Astrologie wieder neu. Also diese Sternbilder sind wirklich nur subjektive Eindrücke von der Erde, denn die Sterne haben eigentlich miteinander nichts zu tun. Praktisch alle nichts zu tun. In Hiob 38, Vers 31, stellt Gott Hiob die Frage: Kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen die Fesseln des Orion? Die Aussage ist interessant. Die Plejaden als Sternhaufe sind effektiv eine Ausnahme bei den Sternbildern. Hier sind die Sterne wirklich ganz direkt miteinander verbunden. Durch die Schwerkraft ganz stark miteinander verkettet und sie fliegen innerhalb des Weltalls in die gleiche Richtung. Während bei anderen Sternbildern die Sterne auch auseinanderfliegen. Aber hier sind sie wirklich zusammen. Und da heißt es, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden. Hier die Plejaden mit dem Fernrohr gesehen. Übrigens, im Deutschen heißen die Plejaden das Siebengestirn. Aber mir gefällt der Name nicht, weil man sieht nur 6 Sterne von Auge. Und wenn es ganz gut geht, kann man mehr sehen, aber dann sind es 9. Man sieht nie 7. 6 oder 9. Ja, aber der biblische Begriff sagt eben nichts von Kima, sagt nichts von 7 Gestirn, sondern es ist einfach ein Sternhaufen. Aber weiter im gleichen Vers sagt Gott, oder lösen die Fesseln des Orion. Ja, hier haben wir den Orion mit dem Gürtel. Diese 3 Gürtelsterne, das sind die Fesseln des Orion, hier klar zu sehen. Die haben natürlich alle einen Namen. Alnitak, Alnilam und Mintaka. Da merkt man, dass die Araber im Mittelalter sich sehr mit Astronomie beschäftigt haben. Diese 3 Sterne, wissen wir aus der modernen Forschung nun, die fliegen tatsächlich auseinander. Das heißt, dieses Gebinde löst sich. Und Gott sagt, kannst du lösen die Fesseln des Orion? In Hiob 38, 32 kommt zudem die Frage, kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Die 12 Bilder des Tierkreises, die sind am Himmel so angeordnet, dass sich das Ganze im Lauf eines Jahres dreht. Und zwar hat man also die Sternbilder, die Konstellationen so zusammengefasst, dass immer ein Bild einem Monat entspricht. Das heißt also, jeden Monat steht bei Sonnenaufgang wieder ein anderes Sternbild der 12 Tierkreisbilder hinter der Sonne. Und so kann man natürlich anhand des Sternenhimmels einen Kalender mit 12 Monaten erstellen. Das sollte auch so sein, denn in 1. Mose 1 im Schöpfungsbericht wird gesagt, bei der Erschaffung der Sterne, dass sie seien zur Bestimmung von Zeiten und Jahren. Also anhand der Sternbilder konnte man unseren vertrauten 12-Monatskalender bilden. Der Monat selber wieder kann bestimmt werden anhand der Phasen des Mondes, und zwar der Mondmonat. Monat kommt ja von Mond, mit 28 Tagen. Und die Zeitstufen des Tages, die kann man wieder durch den Stand der Sonne bestimmen. Also der Sternenhimmel ist wirklich eine detaillierte Hilfe zur Zeitbestimmung des Menschen. Darum sagt Gott, kannst du eben zur richtigen Zeit die richtigen Bilder hervortreten lassen. Das hat also nichts mit Astrologie zu tun, sondern mit Astronomie. Und den großen Bären leiten. Der große Bär war ein Sternbild, das die Alten hier gesehen haben. Hier der große Wagen, den sah man als den Hinterteil des Bären. Ja, der Bär ist also so nach vorne. Es ist ja auch so, weil diese Bilder völlig subjektiv sind, haben sie sich auch in der Antike im Laufe der Zeit gewandelt. Es waren nicht immer die gleichen. Also man hat nicht immer überall alles gleich gesehen. Und so mit dem Bären hat man hier eine andere Vorstellung gehabt. Und diese drei Deichselsterne, das sind die drei Kinder des Bären. Also wenn Sie das nächste Mal den großen Wagen sehen am Himmel, dann wissen Sie, wo die drei Kinder sind des großen Bären. Ja, jetzt kommen wir bereits zu drittens. Gesetze und Ordnungen des Himmels. Ja, in Hiob 38, Vers 33 stellt Gott Hiob die Frage, und bedenke, wir sind im 4. Jahrtausend vor Christus, kennst du die Gesetze des Himmels? Ja, wir haben schon etwas gesehen von dieser eigenartigen Milchstraße, dieser Galaxie, die sich um ein Zentrum dreht, eine ganz eigenartige Ordnungsstruktur. Aber gehen wir mal nicht so weit. Zunächst mal unsere Sonne und die Planeten darum herum. Also unsere Sonne wird umkreist von 8 Planeten, die ihrerseits wieder umkreist werden von Dutzenden von Monden. Und alles geschieht in Ordnung, in Harmonie. Als man begann mit Galileo Galilei und anderen, diese Gesetze anhand moderner Forschung zu untersuchen, war ganz Europa unter dem tiefen Eindruck dieser Entdeckungen. Und diese Forschung wurde betrieben aus der tiefen Überzeugung heraus, dass das Weltall ein Zeugnis ist von Gottes Existenz. Zum Beispiel Newton, dieser große Physiker und Astronom, er war ein tiefgläubiger Mann. Er hat sogar Bibelkommentare geschrieben. Und so haben die also aus diesem tiefen Glauben heraus gearbeitet und über ihre Arbeit geschrieben. Und die Musik der damaligen Zeit, die Barockmusik, stand dermaßen unter dem Eindruck dieser Entdeckungen, dass es üblich war, die Musik so zu sehen, sie soll ein Abbild der Ordnung des Himmels sein, der Schöpfung. Also barocke Musik war bewusst kreationistische Musik zum Lob des Schöpfers. Ja, und da hat man eben diese Bahnen der Planeten im Detail begonnen zu berechnen. Mondbahnen, man war überwältigt. Dann gibt es in unserem System eben noch diverse Zwergplaneten. Dazu gehört Pluto. Sie sehen, ich bin ganz modern. Ich spreche nicht mehr von 9 Planeten. Den hat man ja kürzlich, und zwar mit vollem Recht, aus der Serie gekippt. Er gehört zu einer ganz anderen Kategorie von Himmelskörpern. Und es gibt noch weitere solche in unserem System wie Pluto. Dann gibt es unzählige Meteore, das heißt also Gesteinsbrocken bis riesige Gesteinskörper. Also nicht mehr, da kann man nicht mehr von einem Brocken sprechen, aber auch noch nicht von einem Mond oder von einem Planeten. Die sind besonders im Bereich zwischen Mars und Jupiter hier, der Meteorengürtel, und schließlich eine größere Zahl von Kometen. Überall Ordnung. Kepler hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Harmonia Mundi, Harmonie der Welt. Und auch schon in dem Titel macht er den Bezug zur Musik. Ja? In der Musik müssen die Töne auch genau zueinander passen. Wenn man das chaotisch sich selber überlassen würde, gibt es nur Dissonanzen. Aber damit alles harmonisch tönt und trotzdem alles in Bewegung ist, wie bei den Himmelskörpern, da braucht es Planung. Ja, also wir haben gesehen, unsere Sonne mit all diesen Körpern, Himmelskörpern, die wir jetzt besprochen haben, die gehören wiederum eben zu diesem Riesensystem der Galaxie, wo natürlich anzunehmen ist, dass um eine Unzahl von anderen Sonnen eben auch Planeten sie umkreisen, Man hat begonnen, jetzt Planeten immer mehr außerhalb unseres Sonnensystems zu erforschen, aber man ist noch nicht so weit gekommen. Hier ist eine Größenordnung von, grob gesagt, 200. Sie sind eben nicht so gut sichtbar, weil sie nicht leuchten wie Sonnen. Aber man muss davon ausgehen, dass es auch davon eine Unzahl gibt. Und diese Sonnen selber sind nicht so alle so wie die Sonne, wie unsere Sonne, die so allein für sich fliegt innerhalb der Galaxie, sondern viele bilden ein Doppelsystem, wie diese hier, die um einen gemeinsamen Punkt kreisen, auseinandergehen und wieder zusammenkommen. Oder dieses System streng um einen gemeinsamen Punkt im gleichbleibenden Abstand. Aber es gibt auch viele Sterne, die fliegen als Dreiergruppe. Also rechts, Sie sehen, da wäre jeder Jongleur ganz stolz, ja? Wobei, für einen Jongleur ist das nicht so schwierig, ja? Ich zeige dann noch Komplizierteres. Aber hier, das könnt ihr nicht, ja? Diese Dreiergruppe. Zwei kreisen um einen gemeinsamen Punkt, ein größerer weit darum herum, aber in einer ganz komplizierten Bahnen. Und es gibt auch Quadrupelsysteme, wie hier. Ja, also da wäre nun jeder Jongleur stolz, wenn er sowas könnte, ja? Das schafft keiner. Oder hier diese Zweiergruppen, die als Zweiergruppen wieder gemeinsam um einen gemeinsamen Punkt kreisen. Alles ist in Bewegung. Es ist nichts statisch. Und das entspricht übrigens auch dem Wesen Gottes in der Bibel. Yahweh, der Ewigseiende, wird bezeichnet als der da war und der da ist und nicht der da sein wird, sondern der da kommt. Ein Gott, der handelt, der eingreift. Ich habe bereits darauf hingewiesen, der Nebelfleck im Sternbild Andromeda ist von Auge zu sehen. Das ist das einzige außerhalb der Galaxie auf unserer nördlichen Hemisphäre. Und es ist wiederum eine Galaxie mit 200 Milliarden Sternen. In einer Distanz von 2,7 Millionen Lichtjahren. Auf der südlichen gibt es noch zwei solche Lichtflecken, die große und die kleine Magellanische Wolke. Das sind auch wieder Galaxien mit etwa 100 bis 200 Milliarden Sternen. Aber eben dank der fortschreitenden Fähigkeiten in der Naturwissenschaft konnte man immer mehr vom Weltall sichten. Und man hat in der jüngeren Vergangenheit begonnen, das, was man gesehen hat, systematisch als 3D, also räumlich, in eine Karte zu erfassen. Hier zunächst mal das Umfeld von 5 Millionen Lichtjahren. Hier sind wir im Zentrum, also Milky Way, das ist nicht Schleichwerbung, das ist einfach Englisch Milchstraße. Und Sie sehen hier eine große Zahl von anderen Punkten, das sind alles auch wieder Galaxien mit 200 Milliarden Sternen. Und die bilden so einen Haufen, einen Galaxienhaufen. Den nennt man heute den lokalen Galaxienhaufen. Da sind wir also zu Hause. Man ist weitergegangen und hat das Umfeld von 100 Millionen Lichtjahren systematisch versucht zu erfassen. Und da wurde deutlich, dass es ja eine riesige Zahl von weiteren solchen lokalen Galaxienhaufen gibt, wie man hier sieht. Ja, hier so ein Haufen, da ist ein Haufen, wieder ein Haufen. Diese Galaxienhaufen fasst man nun zusammen zu einem Supergalaxienhaufen. Da, wo wir zu Hause sind, hier im Zentrum, das ist der Virgo Supergalaxienhaufen mit 2500 Galaxien an durchschnittlich 200 Milliarden Sternen. Also eben, ich habe ja gesagt, wenn man verloren geht, wenn man weiß, wie unsere Sonne, wo sie im Randbereich unserer Galaxie zu finden ist, und dann in der Nähe die Erde, Aber eben unsere Galaxie gehört zum lokalen Galaxienhaufen und unser lokaler Galaxienhaufen wiederum gehört zu dem Virgo-Supergalaxienhaufen. Aber man ist weitergegangen und hat das Umfeld von 1 Milliarde Lichtjahren versucht zu erfassen. Und da wird deutlich, ja, es wimmelt von anderen Supergalaxienhaufen. Wie man hier sieht, all diese ganz hellen Bereiche, das sind alles Supergalaxienhaufen, bestehend aus vielen Einzelhaufen. Aber was jetzt auffällt, ist, die sind systematisch angeordnet. Und zwar immer am Rand von so leeren Blasen. Also man kann heute sprechen von leeren Kosmosblasen, in deren Randbereiche die Supergalaxienhaufen angeordnet sind. Es ist ein Rätsel der modernen Astronomie. Niemand kann erklären, warum es diese Blasen gibt. Aber jetzt ist es klar, man hat sie gesehen und stellt fest, das ist sehr, sehr eindrücklich. Das hätte man nicht erwartet. Ja, und Hubble hat es möglich gemacht. Mit Hubble hat man nun den tiefsten Blick ins All geschafft, von der Erde aus, in alle Richtungen, hat man das Umfeld von 13 Milliarden Lichtjahren, hier sind wir im Zentrum, hat man versucht zu erfassen. Also Hubble hat sogar den Rand, eben den Rand des sichtbaren Universums bis heute im Bild festhalten können. Und was sieht man jetzt hier? Das ganze sichtbare Weltall mit einem Durchmesser von 26 Milliarden Lichtjahren ist systematisch so aufgebaut, Supergalaxienhaufen sind angeordnet an leeren Kosmosblasen. Durchstrukturiert. Da habe ich gedacht an 1. Mose 2, einen Schöpfungsbericht, wo es steht, so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Sternenheer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Für Sternenheer steht hier Zava. Das ist das hebräische Wort für eine Armee. Also zum Beispiel die israelische Armee von heute, die heißt ja abgekürzt Zahal. Das ist Zva Haganat le Israel. Armee der Verteidigung für Israel. Zava ist also die Armee. Und die Sterne werden eben werden als Armee bezeichnet in der Bibel. Und zwar nicht nur hier im Schöpfungsbericht, sondern an vielen anderen Stellen auch. Ja, eine Armee ist eben kein Chaoshaufen. Da hat man ganz kleine Einheiten, Gruppen von einem Führer mit ein paar Männern. Aber solche kleine Einheiten gehören dann wieder zu größeren Einheiten. Und diese größeren Einheiten gehören wieder zu größeren Verbänden. Und auch die ganz großen Verbände bilden dann wieder zusammen die Armee. Und ganz zu oberst ist der Befehlshaber, der Oberbefehlshaber. Gott wird so viele Male im Alten Testament genannt Adonai Zvaot. Oder ausgesprochen, der Herr Zebaot. Das ist der Herr der Armeen, der Heerscharen. Übrigens, Zava, Mehrzahl Zvaot, wird in der Bibel benutzt für die Armee Israels. Also Adonai Zvaot will sagen, Gott hat die Armee Israels in seiner Hand. Aber dann werden auch die Armeen der anderen Völker werden eben als Zvaot, als Heere bezeichnet, die in Gottes Hand sind, weil Gott den ganzen Lauf der Geschichte lenkt nach der Bibel. Und so ist der Herr der Heerscharen, also der Gott, der alle Völker und ihre Armeen in der Hand hat. Und weiter werden die Engel als Heere bezeichnet und schließlich eben die Sterne. Und hier sehen wir, das ganze Weltall ist durchstrukturiert wie eine Armee. Von kleineren Einheiten über das Sonnensystem, über die Galaxie, über die lokalen Galaxienhaufen, die Supergalaxienhaufen hin bis zum zur ganzen Einheit der Supergalaxienhaufen angeordnet an Kosmosplatern. Hier nun der Blick mit dem Hubble-Teleskop in die tiefsten Tiefen des Weltalls. Jeder Lichtpunkt, den Sie hier sehen, ist eine Galaxie mit etwa 200 Milliarden Sonnen, Sternen. Und die ganz, ganz kleinen Punkte, vor allem die, die besonders durch ihre rötliche Farbe auffallen, das sind die weitesten in einer Distanz von 13 Milliarden Lichtjahren von der Erde aus. Und was auffällt, die Beschaffenheit des Lichts weist darauf hin, ist nicht ein zwingender Schluss, aber es gibt andere Beobachtungen, die diesen Schluss sehr stark bestätigen, die fliegen von uns weg. Und zwar in alle Richtungen. Das ist auch noch eigenartig. Von der Erde aus in allen Richtungen sieht man, wie die Galaxien zumeist wegfliegen. Und die entferntesten mit fast Lichtgeschwindigkeit, nimmt man an. Jeremia 31, 37. So spricht der Herr: Wenn der Himmel oben ausgemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, also die Erdkruste wurde ja bis heute nur angekratzt, also geschweige denn ein Vordringen bis gegen das Zentrum der Erde, ist eine Unmöglichkeit bis heute, und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, so will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen alles dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Also diese Bibelstelle sagt nicht nur, eben, dass die Sterne nicht zählbar sind, sondern dass das Universum nie von den Menschen wird ausgemessen werden können. Nun sind wir doch gekommen bis zu 13 Milliarden Lichtjahren, aber wir merken, dass wir hier in einem Grenzbereich angelangt sind, denn die Lichtstärke, oder müsste besser sagen die Lichtschwäche, diese fernsten rötlichen Punkte von Galaxien am Rand des sichtbaren Universums, die haben die Lichtintensität einer Zigarette auf dem Mond. Also entschuldigen Sie das schlechte Beispiel. Aber es gibt doch einen Eindruck, eben dieser glimmende Stängel auf dem Mond. Wie viele Photone kommen da noch auf die Erde? Und das hat man mit Hubble noch feststellen können. Das ist doch schon eindrücklich. Aber wir merken, wir sind hier im Grenzbereich angekommen und es ist nicht das Ende des Weltalls. Ist ja sowieso noch eine andere Frage, wie ist das Weltall strukturiert? Ist es ein gekrümmter Raum oder nicht? Das wird zwar von vielen einfach so selbstverständlich angenommen, aber das kann niemand mit Sicherheit sagen. Jeremia 23, 23. Bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkel verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Also der Gott der Bibel sagt, dass er überall gegenwärtig ist im ganzen Universum. Auch an den Rändern des sichtbaren Universums, was Hubble fotografieren konnte, aber auch darüber hinaus. Und nicht nur das, die Bibel sagt, dass Gott eben nicht nur immanent ist. Das heißt, überall in der ganzen Schöpfung gegenwärtig. Paulus sagt in seiner Areopagrede in Apostelgeschichte 17, in ihm leben und weben und sind wir. Er ist einem jeden von uns ganz nahe. Aber die Bibel lehrt, dass Gott eben auch transzendent ist, dass er im Jenseits ist. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie einen ganz fundamentalen Unterschied zu den Gottesvorstellungen im Buddhismus, im Hinduismus und so weiter, wo Gott, oder das, besser gesagt, das Göttliche, es wird unpersönlich gesehen, mit der Schöpfung oder mit der Natur identifiziert wird. Für den Hindu ist alles Gott und darum er selbst auch. Die Erde, alles, die Sterne, alles ist das Göttliche. Also hier wird das Göttliche identifiziert mit der Natur, während die Bibel Es unterscheidet, so wie wir in der Primarschule gelernt haben, zu unterscheiden zwischen Subjekt und Objekt. Im Anfang schuf Gott, Subjekt im Satz, den Himmel und die Erde. Das ist das Objekt. Also so wie Subjekt und Objekt voneinander getrennt sind, so ist der Gott der Bibel von der Natur getrennt. Die Bibel bezeugt, die Natur ist sein Werk, aber er ist nicht identisch. Jedoch überall gegenwärtig. Er ist immanent und transzendent. Übrigens, wenn man im Hinduismus spricht von transzendentaler Meditation, das ist da diese Sache, die Guru Mahesh Yogi auf den Selisberg gebracht hat in die Schweiz, nicht wahr? Das ist eigentlich ein widersinniger Ausdruck. Denn Transzendenz gibt es gar nicht im Hinduismus. Es ist alles immanent. Sie kennen nicht den transzendenten Gott, der jenseits ist. Ja, jetzt machen wir einen kurzen Unterbruch, damit wir den Schluss auch noch von der Konzentration her schaffen. Ein paar Minuten Entspannung. Und ich habe bewusst gewählt ein Violinkonzert von Antonio Vivaldi, also aus der Barockzeit, wo alle Komponisten bewusst komponierten, diese Musik soll ein Abbild der Ordnung des Schöpfers in der Natur darstellen. Also alle Musik war bewusst Soli Deo Gloria komponiert. Allein Gott sei die Ehre. Wir kommen nun zu viertens, das expandierende Universum. Wir haben den tiefsten Blick ins All bereits getan. In alle Richtungen. Von der Erde aus 13 Milliarden Lichtjahre. Wie gesagt, das ist keine Zeitangabe, sondern eine Distanzangabe. Aber im 20. Jahrhundert, als man das so bemerkt hat, alles dehnt sich aus, diese Galaxien gehen von uns weg, da hat man sich gedacht, ja, aber irgendwo muss ja ein Anfang gewesen sein. Und von der modernen Physik her ist es eigentlich ganz, ganz, ganz naheliegend, dass die Welt, der Kosmos, gar nicht ewig sein kann. Ich denke, viele von uns haben im Schulunterricht in der Physik gelernt, der erste Satz der Thermodynamik. Und der heißt so unverdächtig der Energieerhaltungssatz. Aber es ist eigentlich grandios, was er aussagt. Der Satz sagt, es entsteht keine neue Energie. Im geschlossenen System. Und man geht vom ganzen Weltall, als Universum, von einer geschlossenen Einheit aus. Das heißt, es entsteht keine Energie neu. Kein moderner Physiker glaubt daran, dass heute irgendwo Energie neu entsteht, aus dem Nichts. Nein, die Summe der Energie bleibt immer gleich. Energie kann umgewandelt werden und als für Arbeit nützlich, nicht mehr nützlich zur Verfügung stehen, aber die Summe der Energie bleibt gleich. Nun ist es aber so, dass, weil die Summe der Energie, die für nützliche Arbeit zur Verfügung steht, abnimmt, strebt das ganze Weltall hin zu einem Kältetod, zu einer letztendlichen Starre. Aber das Universum, das wir sehen, ist unendlich weit davon entfernt, von einer solchen Starre. Aber woher kommt denn diese Energie in diesem Zustand, wie sie da ist? Sie muss einen Anfang gehabt haben. Und nun hat man natürlich auch das Evolutionskonzept von Darwin, das er ja nur auf das Leben bezogen hat. Darwin hat nicht über die Entstehung der Erde gesprochen und der Planeten und der Sterne und so weiter, sondern es ging ihm ums Leben. Zuerst nur Pflanzen und Tiere und später 1871 auch um den Menschen. Dann hat man das eben auch übertragen, ja, wir können auch eine Evolutionslehre eben auf das Weltall anwenden. Und wenn das ja immer mehr sich ausdehnt, muss es ja einen Anfang gehabt haben. Also wir denken das uns zurück, dass alles einmal an einem Punkt konzentriert war und dann hat es geknallt. Es muss geknallt haben, denn schließlich sehen wir, die Galaxien fliegen weg. Und so hat man rechnerisch versucht zu ermitteln, den Urknall als ein Ereignis vor 13,7 Milliarden Jahren. Das hat jetzt nichts zu tun mit Lichtjahren, ja? Jahren. Es muss doch einen Anfang gehabt haben. Aber interessant, also die moderne Physik ist überzeugt, ein Anfang muss hin, so wie es im Schöpfungsbericht einen Anfang gibt. Im Anfang schuf Gott. Aber man will in diesem modernen Weltbild nicht Gott hineinbringen. Man will ja alles, seit man sich, seit der Aufklärung, ganz von der Idee Gottes in der Wissenschaft lösen wollte. Nicht wahr? Ich habe ja erklärt, wie Galileo Galilei, Kepler, Newton, das waren alles Kreationisten. Aber die Aufklärungszeit kam nach ihnen, im 18. Jahrhundert. Und da hat man sich eben von dieser Idee Gottes ganz gelöst und will jetzt alles nur aus der Natur und ihren Gesetzen heraus erklären. Darum, es muss einfach einmal geknallt haben, denn schließlich sieht man, die Galaxien fliegen weg. Und zwar stellt man sich das so vor, als ein einzigartiges Ereignis. Alles da in einen Punkt zusammen und dann der Urknall. Und die Entstehung des Weltalls in langen Zeiträumen. Man geht also davon aus, heute, in der Urknalltheorie, dass das ganze Potenzial für ein Weltall von 100 Milliarden Galaxien mit 100 bis 200 Milliarden Sonnen zusammengepackt war in einem unsichtbar kleinen Körnchen, kleiner als ein Stecknadelkopf, und es hat geknallt. Und zwar, das wissen viele nicht, es beginnt nicht einfach mit der Materie des Weltalls an einem Punkt. Nein, man geht viel weiter zurück. Und zwar an dem Punkt, dass man sagt, es gab zuerst keine Materie, keine Energie. Es gab gar keine fassbare Substanz. Plötzlich hat es aber geknallt und aus dem Nichts heraus ist das alles entstanden. Eben nicht in einem schwarzen Loch, wo alles hineingezogen wird, sondern ein weißes Loch, wo es herauskommt. Der Urknall in Milliardstelbruchteilen einer Sekunde sei es zu einer Ausdehnung von einem Punkt zu kosmischen Dimensionen gekommen. Und eben mit diesem Herauskommen aus diesem Urloch, da bildete sich Materie und Energie. Das alles wurde hinausgeschleudert in die Weiten des Weltalls und später kam es zur Bildung von Sonnen, Galaxien, Spiralhaufen, Galaxienhaufen, Galaxiensuperhaufen und so weiter. Und auf der Erde entstand dann viel, viel später auch noch eine erste Zelle und die entwickelte sich immer weiter, immer höher, so gewissermaßen von der Amöbe bis zu Goethe. Und dann sind wir etwa da. Ja, jetzt möchte ich 7 Fragen stellen. Ich war die Urknalltheorie, die wird heute sehr oft populär verkauft. In Medien, Fernsehen, in der Schule und so weiter. Und gerade so in dem letzten Jahr, im deutschen Fernsehen besonders, sind viele Sendungen gekommen, die sich sehr spöttisch und abschätzig über Christen geäußert haben, die nach wie vor an die Schöpfung, wie es in der Bibel beschrieben ist, glauben. Und eben halt so zurück im Mittelalter sind, dass sie noch nichts verstanden haben von all diesen modernen Entdeckungen. Ja, aber was mir auffällt ist, die Leute staunen im Allgemeinen über diese Urknalltheorie, aber die entscheidenden Fragen werden in diesen Publikationen nicht gestellt. Und das ist schlimm. Nicht wahr? Man stellt fest, Spitzenwissenschaftler, das sind oft sehr demütige, schlichte Leute, die auch sehr gut das, was sie sagen, relativieren und in Frage stellen können. Aber was so populärwissenschaftlich verkauft wird, als Wahrheit wird es verkauft, das ist sehr schwerwiegend. Und wenn eben einem auffällt, dass die richtigen Fragen nicht gestellt werden, dann ist das doch schon sehr dramatisch. Nun, eine erste Frage, die man stellen müsste, ist, warum entstand eigentlich kein schwarzes Loch? Warum hat es überhaupt geknallt? Ja, wir wissen ja aus der modernen Physik, dass es viele Orte im Weltall gibt, wo Materie so eng beieinander ist, dass dadurch eine so starke Eigenanziehung entsteht zum Zentrum hin, dass die Materie in sich kollabiert, in sich zusammenfällt. Gegen einen zentralen Punkt hin. Und zwar so unvorstellbar, dass selbst die Abstände zwischen den Elektronen und Protonen zusammengepresst werden. Wir wissen ja, die Materie hat ja mehr Zwischenraum als etwas. Alles, was wir anrühren können, hat mehr Zwischenraum, als das etwas da ist. Aber in den schwarzen Löchern wird das so komprimiert und da haben wir überhaupt keine Vorstellungen mehr über das Wesen der Materie. Und die Zeit wird natürlich dadurch völlig verändert, das heißt, bis gegen den Stillstand gebracht. Da gibt es plötzlich den Begriff der Ewigkeit im Diesseits. Oder der annähernden Ewigkeit im Diesseits. Aber eben, es kollabiert, die Materie kollabiert. Wenn nun die ganze Materie des Weltalls so nahe beieinander gewesen war am Anfang, dann hätte es sofort ein schwarzes Loch geben müssen. Warum stellt man die Frage nicht nach dem schwarzen Loch? Man sagt, es hat geknallt. Und daher Leute sagen, ja, es hat geknallt. Zweite Frage. Ja gut, wenn es hätte ein schwarzes Loch geben müssen, aber vielleicht ist eine Energie da gewesen, die hat eben trotzdem geknallt und hat das schwarze Loch überwinden können. Da muss man zweitens fragen, was hat diese Explosion ausgelöst? Nun, es gibt keine bekannte Energie in der Naturwissenschaft, die man in der Natur erkennen könnte, welche diese Gravitationskraft der Massenkonzentration des Weltalls hätte überwinden können. Also bitte, woher kommt diese Kraft? Niemand kann es beantworten. Niemand! Dritte Frage. Das Ganze ist doch im Widerspruch zum ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Wir haben dauernd gelernt, die Energie bleibt erhalten und es entsteht keine neue Energie aus dem Nichts. Und jetzt sagen wir plötzlich, alles ist aus dem Nichts entstanden und zwar ohne Gott! Ja, jetzt wäre natürlich das interessant, für jeden hier, wenn man diese Frage einem Spitzenphysiker fragen könnte. Und diesen ganz wenigen, die wirklich auf diesem Gebiet führend sind weltweit, die sind nicht auf den Kopf gefallen, die haben sich das alles auch überlegt. Nur spricht man nicht so darüber in den populären Veröffentlichungen. Ja, die sagen, am Anfang gab es eben noch gar keine Naturgesetze. Die sind ja erst entstanden. Das gab es gar noch nicht. Und darum gab es auch kein schwarzes Loch, weil das Naturgesetz der Gravitation, wie das Newton so schön beschrieben hat, das gab es gar noch nicht. Und darum konnte es eben knallen. Und darum konnte eben auch Energie entstehen, weil die Naturgesetze waren gar noch nicht da. Aber jetzt kommt ein ganz großes Problem. Viertens. Als Frage formuliert, ist das nicht ein grundsätzlicher Widerspruch zur Methode der Naturwissenschaft? Nicht wahr? In der Aufklärung hat man sich abgewendet von diesen Auffassungen wie Newton und andere, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Man hat sich gesagt, nein, wir wollen Gott draußen lassen. Naturwissenschaft, wirkliche Wissenschaft, geht nicht von Gott aus, lässt Gott einfach draußen. Ob es Gott gibt oder nicht, das kann jeder privat in seinem Haus glauben oder nicht glauben, aber das hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Wir gehen nur aus von den messbaren, von den Naturgesetzen, wie wir sie beobachten und feststellen können. Mehr nicht! Sobald man einen Gott ins Spiel bringt, der etwas erschafft, aus dem Nichts erschafft, dann ist man bereits in der Religion. Da ist man jenseits der Wissenschaft. Aha, und jetzt? Jetzt im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert hat man sich da in der Methodik erhängt. Ja, man ist der Methodik grundsätzlich untreu geworden. Denn man sagt, es gab keine Naturgesetze, die sind einfach so entstanden. Es gab keine Energie, keine Materie, die ist einfach so entstanden. Alles im Widerspruch zu den Naturgesetzen, aber es ist entstanden. Warum wisst ihr, dass es entstanden ist? Ja, es ist ja schließlich da. Ja, und wenn wir schon immer geglaubt haben, dass Gott das erschaffen hat, im Anfang schuf Gott, ja nein, das hat nichts zu tun mit Wissenschaft. Ja, und das andere hat nichts zu tun mit Wissenschaft. Nein, es ist eine moderne Religion. Und zwar so, wie das die liberale Theologin Selma Lagerlöf schön ausgedrückt hat in einem Buchtitel, atheistisch an Gott glauben. Das ist eine Art Salto Mortale. Aber es ist interessant, das ist erst jetzt so gekommen, zur Zeit von Darwin hat man diese Überlegung gar noch nicht gemacht. Und jetzt ist man soweit. Jetzt kommt die fünfte Frage. Warum ist eigentlich die Materie dermaßen ungleich verteilt? Wenn es von einem Punkt aus geknallt hat, in alle Richtungen die Materie geschleudert wurde und die Energie, warum gibt es dann diese Kosmosplattern im ganzen Weltall? Es müsste doch alles gleichmäßig verteilt werden. Und das ist nun ein ganz neues Problem. Seit man eben diese Strukturierung so systematisch erfasst hat. Und jetzt hat man etwas Neues einführen müssen, damit man die Urknalltheorie nicht aufgeben muss. Man hat die schwarze Materie und die schwarze Energie erfunden. Man sagt, natürlich gibt es da auch Energie. Diese Blasen sind nicht leer. Die sind auch ausgefüllt, aber mit einer Materie, die ein Wesen hat, das wir überhaupt nicht kennen. Es muss ja etwas haben. Und so spricht man also von schwarzer Materie, das hat nichts zu tun mit schwarzer Magie. Schwarze Energie, weil das quasi nicht messbare, nicht nachweisbare Materie und Energie ist, die angeblich 90% des Weltalls ausmachen soll. Das meiste der Realität sei schwarze Materie, schwarze Energie. Und das, was wir sehen im Weltall, das ist nur 10% der Realität. Aber diese 90% ist eine moderne Erfindung. Es muss sie geben, weil die Urknalltheorie eben stimmen muss. Sechste Frage. Wie entstand die Strukturierung von Galaxien, Galaxienhaufen, Supergalaxienhaufen, angeordnet an den Rändern der Vakuumblasen? Nun, diese Ordnungsprinzipien, die stehen im Widerspruch zum zweiten Satz der Thermodynamik, der sagt, die Entropie nimmt zu im geschlossenen System. Und davon abgeleitet kann man dann sagen, eben die Unordnung nimmt stets zu. Aber hier haben wir den Weg vom Chaos zum Kosmos. Das griechische Wort Kosmos, die alten Griechen haben das Weltall Kosmos genannt, heißt geschmückte Ordnung. Also sie haben eine Ordnung gesehen, nicht ein Haufen. Aber das, was wir hier haben, wäre der Weg vom Chaos zum Kosmos. Und das ist eigentlich grundsätzlich im Widerspruch zu dem zweiten Satz der Thermodynamik. Und die siebte Frage, warum sind eigentlich die Spiralarme der Galaxien nicht schon längst geöffnet? Nicht wahr? Wir haben gesehen, wir leben in einer Milchstraße, die so schöne Spiralarme hat. Man kann messen bei Galaxien dass Geschwindigkeit, die Drehgeschwindigkeit im Innenbereich und im Außenbereich. Und daraus folgte, nach 300 bis 500 Millionen Jahren müssten die Galaxien mit ihren Armen völlig aufgeklappt, aufgelöst sein. Aber wenn man ausgeht von 13,7 Milliarden Jahren, dürfte es diese Spiralgalaxien gar nicht mehr so geben. Nur die allerjüngsten natürlich. Aber es ist voll davon. Und nun hat man die schwarze Materie und die schwarze Energie auch David zu Hilfe genommen. Man sagt, die ist da gegenwärtig und die klebt diese Arme zusammen. Die wirkt als Klebstoff. Und darum sind die so geblieben. Ich habe gesagt, man hat sich eigentlich hier in eine Sackgasse manövriert. Auf diesem Weg von der modernen Astronomie, von Leuten, die wirklich Gottes Ehre suchten in ihrer Forschungsarbeit, über die Aufklärungszeit bis jetzt. Und der Apostel Paulus schrieb im 1. Korintherbrief 1, Vers 19, denn es steht geschrieben, Gott spricht, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Eben indem man sich eigentlich selber erhängt hat, indem man der Methodik untreu geworden ist. Aber nun geht es um das expandierende Universum. Nicht wahr? Die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass Gott den Himmel, das Weltall, ausdehnt. Hiob 9, Vers 8 heißt es von Gott, der den Himmel ausspannt, er allein oder ausbreitet. Psalm 104, Vers 2, du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke. Sacharja 12, 1, Ausspruch des Wortes des Herrn über Israel, es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet. Jesaja 48, 13, auch dort, meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Jesaja 45, 12, meine Hände haben den Himmel ausgespannt. Und all ihr Sternenheer habe ich bestellt. Also die Bibel spricht über die Ausdehnung des Weltalls, aber führt das nicht auf einen Punkt zurück. Das ist die Sache. Und interessant ist nun, wenn man davon ausgeht, dass also das Weltall in der Vergangenheit mit rasanter Geschwindigkeit ausgedehnt wurde, auch nach der Bibel, aber die nicht von einem Urknall ausgeht, sondern von einem Schöpfergott, dann hat das natürlich ganz gewaltige Konsequenzen für die Zeit. Wenn man die Theorie von Albert Einstein, die Relativitätstheorie, dazu nimmt. Albert Einstein hat ja gezeigt, und zwar wieder typisch als Jude. Juden, die lassen nicht einfach etwas so stehen. Die müssen es immer drehen. Das hat man aus der rabbinischen Gelehrsamkeit gelernt. Man muss es unten anschauen und von oben und von der Seite und dann muss man es nochmal drehen und nochmals drehen. Der hat nicht einfach akzeptiert das physikalische Weltbild, wie es da so als modern präsentiert wurde zu seiner Zeit. Er hat das auch umgedreht und so hat er das effektiv auf den Kopf gestellt mit der Relativitätstheorie und hat gezeigt, Zeit ist abhängig von Raum, von Geschwindigkeit, von Masse. Und nun ein Christ, der selber ein Spitzenwissenschaftler ist, Humphrey, hat darauf gründend ein neues Modell aufgebaut, wo er zeigt, wie durch die Ausdehnung des Weltalls Uhren im Weltall ganz unterschiedlich ablaufen. Ja, ich habe gesagt, im schwarzen Loch kommt es praktisch zum Stillstand. Und je nachdem, wie schnell die Ausdehnung ist, die Bewegung ist, ist die Zeit wieder anders. Und so kann er zeigen, wie während der Schöpfungswoche auf der Erde 6 normale Tage vergingen, während im Weltall vollkommen andere Zeiten vergangen sind. Man hätte sogar mit einer Uhr Milliarden Jahre messen können. Aber natürlich ohne irgendwelchen Einfluss auf die Erde. Genauso wie die schwarzen Löcher, wo die Zeit praktisch stehen bleibt, keinen Einfluss haben auf die Realität der Erde. So das nur so nebenbei. Aber es gibt einen ganz neuen Aspekt hinein, dieses expandierende Universum nach der Bibel. Und jetzt, wie versprochen, zum Schluss, wir lehnen uns zurück. Die Schönheit des Kosmos. Gesehen durch das Hubble-Weltraumteleskop, das 1990 hinaufgeschossen wurde auf eine Umlaufbahn um die Erde in einer Höhe von 590 Kilometern. Dieser Satellit mit seinem Fernrohr, populär gesagt, umrundet die Erde in 95 Minuten einmal und wird so nicht mehr von der Atmosphäre beeinträchtigt. Und darum konnte man die schärfsten und schönsten Bilder schießen von allen Zeiten. Hier die Spiralgalaxie M101. Diejenigen, die diesen Vortrag auf CD hören werden, die müssen einfach auf www.hubblesite.org gehen, .org, und da können Sie diese Bilder einsehen. Hier die Spiralgalaxie M101. Sieht man, die Arme sind schön beieinander. Ein Kugelsternhaufen. Auch diese Anordnung gibt es, nebst den Galaxien, diese Kugelsternordnung. Hier die sogenannte Whirlpool, also Strudelteich-Galaxie M51. Was mich beeindruckt, jede Galaxie sieht wieder anders aus. Diese Vielfalt. Es ist genauso wie in der Natur sonst, die verschiedenen Pflanzen, die verschiedenen Blumen, die verschiedenen Tierarten. Ich genieße diese Vielfalt. Ein Grundthema, das ständig variiert wird. Genauso wie man das in der Musik eben macht. Ein Grundthema, es wird ständig variiert. Genauso hat der Schöpfer gearbeitet. Hier die Spiralgalaxie NGC 4622. Ganz besonders ordentlich, ja? Diese Arme. Das spricht von einer jungen Schöpfung. Es sei denn, man glaubt an diesen schwarzen Klebstoff. Spiralgalaxie NGC 3370, auch wieder ganz eigen. Eben, man muss einfach hier diese Schönheit genießen, wie sie sich präsentiert. Die finde ich ganz speziell. Die Sombrero-Galaxie M104 ist toll, nicht wahr? Ein Durchmesser von 50 Millionen Lichtjahren. Eine Distanz von uns 28 Millionen Lichtjahren. Wieder eine ganz andere Art von Galaxie, in diesem hellen Zentrum und dann wie ein Ring darum die Spiralarme angeordnet. Das gibt's auch. Galaxien, die aufeinander zukommen und sich treffen und so ein richtiges Universumsdrama auslösen. Hier scheint es effektiv die Folge eines solchen Zusammentreffens gewesen zu sein. Diese Tadpole-Galaxie, die wurde auch durch die Schwerkraft auseinandergerissen und gibt ein ganz eindrückliches Bild. Hier der Mais, das sind zwei Galaxien, die wie Mäuse aussehen und eben sich ganz nahe kommen und durch die Schwerkraft so eine Interaktion auslösen und sich zerreißen. Aber auch das ist wieder ein wunderbares Spektakel. Hier die Sternexplosionsgalaxie M82, das ist ja auch noch etwas. Vielleicht alle 20 Jahre explodiert ein Stern in unserer Galaxie. Dann wird er so hell wie die ganze Galaxie für eine kurze Zeit. Und dann verschwindet er wieder. So können Sterne plötzlich sichtbar werden am Himmel und wieder vergehen. Und im ganzen Universum muss man natürlich davon ausgehen, dass es dauernd knallt, dass Sterne so explodieren wie hier. Also alles ist in Bewegung, alles ist in höchster Aktion. Wieder eine sehr schöne Galaxie, Spiralgalaxie. Das ist nun eine Anhäufung von Galaxien. Also jeder Lichtpunkt ist eine Galaxie. Auch hier wieder. Und jetzt möchte ich noch einige Nebel zeigen aus unserer Galaxie. Das ist der Nebel auf der Einladung, der Katzenaugennebel. Der ist fantastisch. Muss man gar nicht unbedingt beschreiben, sondern einfach genießen, diese Schönheit und Ordnung. Das ist das Mosaik des Krebsnebels als Folge einer Sternexplosion. Hier eine Supernova, eine Sternexplosion, die man 1987 von der Erde aus schön beobachten konnte. Die hat dann hier diese zwei Ringe gebildet. Zwei Ringe, die Lichtringe, die sich so vereinigen. Für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht bald heiraten, wäre das so ein Vorschlag, das als Hochzeitskarte zu nehmen. Es ist ja so, dass all diese Bilder, die von der amerikanischen Regierung gehören, was eben NASA ist und Hubble, die sind freigegeben. Die darf jeder benutzen, sogar kommerziell benutzen. Also sehr freigebig, finde ich. Das ist ein Supernova-Überrest, aber wunderbar, diese Farbe. Das ist ein wahres Gemälde. Der Adlernebel, der Orionnebel, das ist eine Sternanhäufung im Tarantelnebel, der konische Nebel, ist doch auch wieder etwas so Gewaltiges. Der Helixnebel sieht aus wie ein Edelstein. Oder auch dieses südliche Ringnebel. Fantastisch. Vor einiger Zeit kursierte im Internet die Meldung, man hätte das neue Jerusalem entdeckt. Durch das Hubble-Teleskop. Aber das neue Jerusalem hat eine ganz andere architektonische Form nach Offenbarung 21. Und gehört ja auch nicht zum Diesseits. Aber das hier ist effektiv gewaltig. Erinnert mich eher an eine babylonische Zikkurat, einen Stufenturm. Hier oben ein Stern und diese Gaswolken bilden wie Leitern hinauf zu diesem Stern. Planetennebel. Das ist ein Nebel, den man über mehrere Monate beobachtet hat. Und innerhalb dieser Monate hat er sich in kosmischen Dimensionen verändert. Jesaja 40, 25. Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige? Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen. Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus. Der Prophet Amos sagt, 5 Vers 6, sucht den Herrn und lebt. Sucht den, der die Plejaden und den Orion gemacht hat. Wenn wir feststellen, über das angesichts des Sternenhimmels, dass Gott existieren muss, ja, dann sollen wir uns damit nicht begnügen. Die Bibel sagt, wir sollen diesen Gott suchen. Und das Wort Darash im Hebräischen meint nicht einfach so, ja, ein bisschen religiöse Forschung betreiben. Nein, das heißt wirklich von Herzen die ganze Kraft des Innern anwenden auf dieses Ziel. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Sucht den Herrn und lebt. Wir sollen diesen Gott suchen, der die Plejaden und den Orion gemacht hat. Und es ist so, in Jeremia 29 steht, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen werden, im Gebet Gott anrufen, er soll sich uns offenbaren, dann heißt es dort, dann werde ich mich kundtun. Gott hat versprochen, wer Gott wirklich von Herzen sucht, Gott wird sich finden lassen. Denken Sie das nächste Mal daran, wenn Sie den Orion sehen und die Plejaden. Dieser Gott ist es, den wir suchen sollen. Das Johannesevangelium beginnt mit der Beschreibung von Jesus Christus als dem Logos, der alles erschaffen hat. Die Bibel sagt im Neuen Testament, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Schöpfer war. Im Anfang war der Logos. Man kann das übersetzen mit das Wort. Aber unser Wort Logik kommt von Logos. Der Logos hat alles so geschaffen, dass es alles spricht von Logik und Ordnung und Kosmos. Im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch denselben und ohne denselben wurde auch nicht eines, das geworden ist. Er ist ewig, aber er hat alles ins Dasein gebracht. Und dann steht in Johannes 1, Vers 14, und der Logos, das Wort, wurde Fleisch, das heißt Mensch, und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die überwältigende Botschaft des Evangeliums, dass dieser unendliche Gott, dieser immanente und transzendente Gott, dieser Ewige, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist, ist ein Mensch geworden. Für uns völlig unbegreiflich. Wie soll das möglich sein? Aber dieser Gott ist so unendlich, dass er das auch konnte. Und er kam auf diesen kleinen Planeten im Super-Virgo-Galaxienhaufen. Und zwar hier wurde er geboren als Mensch an einem Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Afrika und Asien. In Bethlehem im Land Israel. Es war etwas Großartiges damals, 1969, als der Mensch zum ersten Mal seinen Fuß auf den Mond setzte. Aber es ist unendlich gewaltiger, dass Gott seinen Fuß auf unsere Erde setzte. Ja, der Logos wurde Mensch, aber das hätte uns nichts genützt, denn das Leben von Jesus Christus verurteilt uns alle. Es ist so populär heute, Filme zu drehen und Diskussionen zu machen über die Evangelien und die Bedeutung der Evangelien. Ja, wenn wir die Evangelien lesen und das Leben von Jesus Christus sehen, dann ist es ein Leben, das uns alle verurteilt. Weil wir sehen, wir sind ganz anders. Das Leben von Jesus Christus zeigte vielmehr, wie groß die Distanz ist zwischen uns und Gott. Aber er ist nicht nur einfach Mensch geworden, um uns zu zeigen, wie heilig Gott ist, sondern ich möchte damit schließen, das Evangelium, die Bibel wird in einem Vers zentral zusammengefasst. Das ist Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um schließlich als Stellvertreter für unsere Schuld zu sterben. Die Bibel sagt, es gibt keinen anderen Weg, wie wir mit Gott ins Reine kommen können. Gott ist heilig und er muss unsere Schuld bestrafen. Aber er wollte uns nicht bestrafen und darum hat er seinen Sohn als Stellvertreter am Kreuz gestraft. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dieser ewige Gott will uns Anteil haben lassen an seinem ewigen Leben. Ewige Gemeinschaft geben mit ihm. Das wünsche ich jedem, der hier ist. Aber dazu braucht es wirklich diese Energie. Ich möchte diesen Gott, der den Orion und die Plejaden geschaffen hat, kennenlernen. Ich will ihn suchen. Und dann lässt er sich finden. Und es gibt einen Weg, wie wir durch Jesus Christus mit diesem Gott versöhnt werden können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.